Heute Sportsupport mit einem fast übereuphorischen Christoph Icke-Dommisch. Mein Name ist Max Zielke und wir begrüßen euch herzlich zu Folge Nummer 10. Bin ich richtig informiert oder 9?
Ich glaube 10.
10. Wir sind ja noch zweistellig, ne?
Ja. Hi, du bist der Max?
Ich bin der Max.
Ich bin leider nur der Icke.
Ach, sag doch nicht leider.
Hallo Suppis! Der Jahresausklang steht bevor. Ich hoffe, euch geht's wie mir.
Also, das war eigentlich gestern, aber ich erzähle dir, dass es heute war. Nein, als wäre es heute. Ich war gestern um 9 beim Barbier. Termin schon seit anderthalb Monaten ausgemacht. Und ich habe mich sehr gefreut, aber ich musste sonntags sehr lachen, als es denn hieß, ab Mittwoch wird zugemacht. Und ich dachte so, am Dienstag noch den Friseurtermin, ja!
Ja, aber Friseur oder Barbier?
Barbier, genau.
Du hast ihn nur an die Haare untenrum im Gesicht gelassen.
Nur untenrum die Locken abrasiert und... Um 8.55 Uhr saß ich drin und dann kam die Dame und meinte, wollen Sie was trinken? Und ich sagte, ja. Haben Sie ein Wasser? Und sie sagte, nein, aber wir haben ein Bier. Und dann habe ich um 8.58 Uhr das erste Bier getrunken.
Deswegen bist du noch immer so gut drauf.
Ich glaube schon.
Du bist so gut drauf, weil du der erste Mensch warst, der in dem Jan Hofer Verabschiedungsvideo aufgetaucht bist.
Stimmt.
Mr. Tagesschau hat Schluss gemacht und Icke war der erste Gratulant. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Bei Instagram habe ich es gesehen. Da dachte ich mir, ach komm, Jan Hofer, den fand ich immer ganz nett.
Tito.
Das Video guckst du dir mal an. Nach 5 Sekunden dachte ich mir schon, was ist denn hier los? Christoph Dommisch sitzt da, du hast seit 36 Jahren hast du das gemacht. Das ist länger, als ich auf dieser Welt bin.
Ja, ja.
Das sind schon Ansagen jetzt in diesem Land. Wenn Christoph Dommisch sagt, da war ich noch gar nicht auf der Welt, weil das wird ja auch nach Wichtigkeit sortiert in dem Video. Die von der Tagesschau, die gucken ja auch. Okay, ja, da haben wir hier 4 Jungs, die haben es gereimt. Ist langweilig, wir brauchen vorne, brauchen wir einen Brüller, einen Knaller. Hier, den Dommisch nehmen wir.
Ich kann nur sagen, als jemand, der in dieser Branche arbeitet, scheinbar war das die Überlegung, aber es hat mich schockiert. Ich war schon sehr erschrocken, als die zurückgeschrieben haben, weil das war vor anderthalb oder 2 Wochen, stand so, schickt euer Video an Jan Hofer und dann habe ich gedacht, shit, ich mag echt Jan Hofer, werde den leider wahrscheinlich nie treffen, aber vielleicht schicken sie mir wirklich die Videos und dann habe ich da einfach eine Minute Video hingeschickt und auf einmal schrieben sie zurück, wir würden das gern verwenden und ich dachte so, okay, na gut, vielleicht wirklich, weil man mich dann im Internet kennt und das soll ja für Social Media sein, aber dann auch noch da an Anfang in die Packung.
Hast du was rausgehandelt denn?
Nö, Christiane Maske hat mir dazu ja weitergeleitet, die Pressefrau, irgendwelche Zeitungsartikel und Internetartikel, wo dann auch ich namentlich genannt werde und unter den Verabschiedenden war Linda Zervakis, Christoph Icke-Dommisch, total absurd.
Angela Merkel,
absolut.
Wie war denn die letzte Sendung von Jan Hofer jetzt?
Tatsächlich sehr schön. Jens Rieber hat, bei ProSieben wäre oder bei RAN wäre das nicht passiert. Jens Rieber kam denn dazu, weil es gab in der Sendung, in der Tagesschau, einen Jan Hofer Abschlussbeitrag und den hat er nicht selber anmoderiert. Das können nur wir, sondern Jens Rieber war kurz daneben, hat Jan Hofer anmoderiert und genau, der Beitrag war sehr schön. Und dann hat er sich die Krawatte, also er, das war mir nicht bewusst, aber er hat mehrere Skandale über seine Outfits. Scheinbar Outfits, Haare, Äußere sind, darauf werden Moderatoren immer reduziert. Er hat vorm Halbfinale gegen Argentinien bei der WM, hat er scheinbar mal ein argentinisches Outfit getragen.
Also blau-weiß.
Ja, Viertelfinale war das. Genau, blau-weiß, richtig, genau. Weißes Hemd, blaue Krawatte, original in Argentinienfarben. Das war ein Skandal. Und dann hatte er, dann war noch irgendwas mit einer Krawatte. Das war in dem Beitrag erklärt.
Ich weiß nur, wo du Jens Rieber gesagt hast.
Ja.
Der war ja mal mit der Schlagersängerin Michelle zusammen.
Wirklich?
Ja. Und er hat mal in einem Interview, weil für mich sind Tagesschausprecher, die haben, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich haben die ja kein Leben. Das sind ja keine Menschen.
Nein,
das sind Tagesschausprecher. Die werden geboren, wahrscheinlich schon mit Anzug und Krawatte und sind Tagesschausprecher.
Ändert sich jetzt auch immer mehr, aber stimmt, eigentlich ja. Eigentlich
und Jens Rieber war der Erste, der mal so ein bisschen Personality mit reingebracht hat in so einem Interview und hat gesagt, Michelle ist im Bett eine Granate. Als Tagesschausprecher.
Okay, krass. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Okay.
Könnt ihr googeln. Ich glaube, es war das sogar im Spiegel-Interview? Ich weiß es nicht. Also es war in einem Interview, wo man sich dachte, das ist ein Tagesschausprecher.
Liebe lebt, wird unsterblich sein. Das kennen die jungen Leute wahrscheinlich gar nicht mehr.
Aber Michelle ist doch die, die jetzt ihrer Tochter den Freund ausgespannt hat. Du bist gar nicht mehr up to date, oder?
Michelles Weg, in dem Moment, als klar war, irgendwann hat sie zu ihm, dass er sich die Brüste hat machen lassen. Das war damals ein großes Thema, als er beim Grand Prix aufgetreten ist. Und danach verliert sich meiner und ihr Weg. Also ihr und meiner Weg, so meiner.
Über was reden wir eigentlich schon wieder? Eine Sache noch.
Ja.
Die Tochter von Michelle tut mir leid, doppelt. Zum einen, weil die Mutter ihr den Freund ausgespannt hat.
Ja.
Zum anderen, weil ihr Vater Matthias Reim ist.
Nein! Ist das wirklich so? Ja. Matthias Reim und Michelle?
Ja.
Alter. Das sind ja Abgründe heute. Wir hatten vorher, kleiner Discloser, ein Gespräch. Vielleicht wird es das irgendwann mal geben. Sportsupport, die X-Files. Wir haben 10 Minuten vorher über ein Thema gequatscht. Und das ist ja heute nur feinster Tabloid. Das ist ja heute wirklich Matthias. Wir haben beide eine kleine Passion für Matthias Reim.
Ja.
Wir sitzen manchmal bei uns vor der Haustür, essen ein Risotto, trinken ein Espresso, puffen manchmal den ein oder andere Zigaretto dabei und dann gucken wir uns lustige Videos von Matthias Reim an.
Aber Matthias Reim. Und Michelle.
Hey, ja. Der war nicht so alt, der sieht nur aus wie 100, oder?
Ja, der sieht älter aus, als er ist.
Aber
also der ist.
Wie alt ist denn Michelle, weißt du
das? Boah, soll ich gucken?
Naja, die fühlte Wahrheit würde auch reichen, glaube ich. Ist die schon
Michelle,
50?
Ja, die geht so auf die 50 zu. Michelle, wo haben wir es denn hier?
Krass.
48 ist die.
Ja, siehst du, okay.
In Villingen, Schwenningen geboren.
Schwenningen. Okay, krass, das ist ja, okay, wow.
Aber sorry an Jan Hofer, dass wir jetzt über diese tolle Karriere uns hier so runtergearbeitet haben.
Er hat sich die Krawatte auf jeden Fall in der Sendung ausgezogen. Also während der letzten Moderation hat er sich verabschiedet und sich dafür bedankt, dass so viele Zuschriften kamen. Also scheinbar hat die ARD ihn echt einen Arbeitstag hingesetzt und ihm alle Videos und so gezeigt. Und da war er echt überwältigt von. Und das war sehr schön. Das war genau die Grenze zwischen zu cheesy und so, dass man denkt, es ist halt auch die Tagesthemen. Also das ist halt quasi die wichtigste Nachrichtensendung. Und im Gegensatz zu einer Nachrichtensendung im Privatfernsehen, wo man dann auch schnell mal zurecht, das ist auch die Aufgabe des Privatfernsehens, vielleicht ein bisschen unterhaltsamer wird und salopper wird. Aber sie haben, sag mal, 3 Minuten dafür opfert, der Person Jan Hofer Goodbye zu sagen, weil, wie ich gesagt habe, 36 Jahre hat er das gemacht. Immer wenn man das angemacht hat, diese Nachrichtensendung, war er da. Und so wie Peter Klöppel auch seit dem 11. September irgendwie die Instanz für Nachrichtenfernsehen so im Privatbereich ist, so ist Jan Hofer einfach das Gesicht und auch eine Vertrauensperson immer gewesen. Und deshalb habe ich da ein Video geschickt, er hat sich die Krawatte abgemacht in seiner letzten Moderation. Und scheinbar hat er sich darüber erfreut und auch die Öffentlich-Rechtlichen.
Vielleicht hat er ja jetzt mal Zeit, hier vorbeizukommen.
Ich habe gestern tatsächlich ihm nochmal eine Nachricht geschrieben und habe gesagt, vielleicht auch auf diesem Wege nochmal danke für Ihre Arbeit, haben Sie sehr gut gemacht und ich freue mich darauf, ich glaube, der war im Riverboat häufig ja schon mal auch zu sehen. Also Riverboat, diese Sendung vom WDR, ist das, glaube ich? Talksendung, NDR, WDR? Nee, das ist die Köln. Der Kölsche Treff ist vom WDR.
Der Kölner Treff.
Ja, genau. Also der war auch schon mal das ein oder andere Mal in anderen Sendungen zu sehen und der wird bestimmt was machen, weil der ist ja, der TikTok übrigens, der ist ein unterhaltsamer Typ. Also
ist der bei TikTok?
Der ist bei TikTok, ja, das war das große Ding. Das war vor einem Jahr oder so. Also der hat jetzt nicht mega viel da gepostet, aber er ist bei TikTok und guckt da, macht da auch manchmal ein lustiges Video. Also wenn er nicht gerade auf dem Fußballhub unterwegs ist, dann guckt er sich auf TikTok ein lustiges Video an.
Ja, nee, wir müssen ihn mal fragen. Ich weiß gar nicht, was er von Sport hält, was er über Sport sagt. Das müssen wir mal rausfinden.
Mhm. Der hat immer moderiert, wenn Schalke seine Trainer entlassen hat.
Echt?
Ja.
Also schlechtes Omen für die Schalke.
Absolut.
Aber vielleicht gut, dass er jetzt aufhört, dann gibt es vielleicht ein paar weniger Entlassungen bei Schalke.
Oder mal ein paar mehr, damit es wieder läuft. Wobei, die haben jetzt mal nicht verloren, sondern sogar gewonnen.
Nee, unentschieden. Die haben in der Nachspielzeit
den
Ausgleich kassiert.
Ja, siehst du, ich hab Twitter
Augsburg.
Nur. Ach krass, ich hab Twitter nur gefolgt bis zu dem Moment, wo sie geführt haben. Ah, okay.
Also weiterhin, ich glaube jetzt seit 28 Spielen.
31 ist der Tasmanen-Rekord, oder?
Ach so, der Rekord.
Ja.
Ja, irgendwas mit der 3 vorne, ja. Also
die 3 ist vorne.
Weit ist Schalke davon nicht mehr entfernt. Aber wir müssen über ein Thema sprechen.
Schalke!
Das hat sich unser Hörer
Oh ja.
Kollege und Freund ja. gewünscht.
Ja.
Dennis Müller.
Ja.
Nämlich Totilas.
Oh ja.
Ist tot.
Der Tortillas. Gio Tortillas meinst du,
nein.
Oder?
Totilas.
Tortillas.
Der Wunderhengst.
Tortillas.
Der Wunderhengst.
Tortillas. Wird jetzt ein Tortilla aus ihm? Nee, das ist ja... Okay, erzähl. Also, wo, ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe nur... Ich habe nur den Screenshot. Mach mal irgend so ein Düllü dazu. Irgendwie. Brauch ein bisschen. Ja. Ich habe nur den Screenshot von Dennis in unserer Gruppe gesehen und gesagt, er wünscht sich das Thema, habe aber nichts mehr angeklickt, weil ich ja auch keine Apps habe, die Push-Mitteilungen senden. Was ist Tortilla und
Totilas?
Totilas
ist 20 Jahre alt geworden und vor, ich glaube, 15 Jahren ist er das erste Mal auf den Plan getreten und hat die Welt des Dressurreitens fasziniert.
Okay.
Und das war so ein Wunderpferd, dass der wirklich für 10 Millionen Euro dann später verkauft worden ist.
Okay. Ist ein Deutscher? Ist Ludger Beerbaum auf dem geritten, oder?
Der wurde nach Deutschland verkauft,
ja.
Aber sein Reiter, der hieß, warte, ich guck mir das kurz
an. Ja, kein Stress. Ja, also das wäre jetzt natürlich, shit, das hätten wir wissen müssen. Wir haben immer noch kein, ich habe mich nicht drum gekümmert, einfach weil ich auch zu viel Scheiße im Hirn habe, um das ich mich kümmern muss. Das wäre jetzt natürlich perfekt gewesen, wenn wir jetzt schon den Kontakt zu Carsten Soestmeier hätten, Mensch. Jetzt würde zurückgeritten werden, bei uns lebt Totilas weiter, verdammte Axt.
Matthias Rath hieß der Reiter.
Matthias Rath,
und Totilas.
Okay. Nicht zu verwechseln mit dem Ex-Mann von Michelle.
Ja, ist ein Rappe. Also die Pferdegattung heißt Rappe. War pechschwarz, sah wirklich schön aus. Also ich bin jetzt kein ausgeschriebener Pferdefan, aber es war ein sehr schönes Tier.
Okay.
Und Matthias Alexander Rath war der Reiter zuletzt. Totilas hatte sich aber verletzt vor ein paar Jahren am Knöchel, ein Knöchelödem, glaube ich. Und deswegen hat er zuerst, glaube ich, die Europameisterschaft verpasst und dann... Nur ein paar Tage später kam die Meldung, Karriere aus für Totilas. Und dann sollte er als Deckhengst eingesetzt werden.
Hallo!
Und hat das wohl auch ganz gut gemacht.
Delivered auf jedem Feld.
Also der Besitzer und Reiter hat gesagt, nee, das hat er jetzt echt die letzten Jahre gut gemacht. Er hat seine Gene gut weitergegeben und... Ja, gestern ist er dann leider verstorben.
Shit.
Ja. Heavy, oder?
Puh, ja, ich kann
damit überhaupt nichts anfangen. Wahrscheinlich gibt es jetzt Leute, die sagen, wie kann man sich darüber lustig machen?
Ja, wir sind gerade auf dünnem Eis unterwegs, ganz klar. Ja. Also ich weiß immer, wenn ich Olympia gucke und dann Dressurreiten und so sind, natürlich, Carsten Soestmeier packt mich sowieso, aber. Stimmt, die Pferde sind schon, natürlich sind die Pferde das Wichtigste, aber die Pferde sind auch schon Stars.
Ja, ich weiß halt, also mir kommt es immer so ein bisschen wie Quälerei vor. So, wenn du dich dazu entscheidest, einen Sport zu machen, egal ob das jetzt ein Einzelsport ist oder ein Teamsport, dann bist du selber als Individuum committed zu sagen, ich mach das jetzt. Mhm. Aber wenn du da ein Tier mit reinziehst, das Tier wird ja nicht geboren und sagt, oh, am liebsten würde ich jetzt Leistungssport machen.
Das stimmt.
Am liebsten wird er den ganzen Tag auf der Weide rumstehen
und
ein bisschen Gras. Ja.
Oh, das war feucht, Entschuldigung. Machen.
Deswegen, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Und da, wenn ich dann auch höre, dass die Pferde dann gedopt werden oder irgendwelche leistungssteigernden Hormone gespritzt bekommen, da bin ich halt an der Stelle raus.
Ich stimme dir zu. Zustimmung.
Aber wer weiß, vielleicht gibt's ja einen Hörer, eine Hörerin da draußen, die uns vom Gegenteil überzeugen möchte.
Wir rufen heute bei der Försterin an und die, blick mir das jetzt ein, habe ich verwechselt das mit irgendjemand anderem? Hat die nicht, ich glaube, die reitet.
Ich dachte, Ballett ist heute
ja,
unser
Ballett
Thema.
Ja, Ballett auch, aber jetzt vermischen sich schon wieder meine unterschiedlichen Körperwelten. Wir rufen sie auf jeden Fall heute an. Da war bewusstes Wortspiel drin. Wir rufen sie an und ich glaube, die hat die geschrieben. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Also Ballett auch, aber das finden wir gleich noch heraus. Vielleicht hat die ja eine Ahnung darüber.
Gestern übrigens.
Ja.
um mal zu einem Sport zu kommen, mit dem ich mal wieder mehr anfangen kann.
Okay.
Ging die Dart-WM los.
Oh Gott.
Im Sport. Alexandra Palace.
Okay, okay. Da habe ich schon angekündigt, jetzt brenne ich alte Fronten nieder. Ja, okay, ja, der Sport, alles klar, ja.
Und gestern, also es gibt ein Hygienekonzept von der PDC, von den Veranstaltern. Normalerweise passen, glaube ich, 2500 Leute in diesen Alley-Pally rein. Mhm. Und das Gesundheits-Sheet, was sie da vorgelegt haben, sah vor, dass bis zu 1000 Leute rein dürfen.
Mhm.
Man kann keine Einzeltickets kaufen, sondern nur für die ganze Biertischgarnitur quasi. Ich glaube, zu viert darf man an einem Biertisch sitzen. Die Bilder kennen wir ja alle.
Mhm.
Man darf sich nicht verkleiden. Ausgenommen sind hässliche Christmas-Sweater. Das ist erlaubt. Also das darf man machen. Und dann dachte man natürlich, ja gut, jetzt wird das eine WM. Über 14 Tage wird das Ganze dauern mit 1000 Zuschauern. Aber da sich jetzt die Covid-19-Lage in London wieder verschärft hat,
ja, alles klar,
wurde direkt angekündigt, ja, nach dem Eröffnungstag wird wieder ohne Fans gespielt.
Aber sie haben die Tickets nochmal für einen Tag verkauft, wo dann nicht gesungen wird und nicht...
Genau, singen, ja, stimmt, das muss man auch noch dazu sagen.
Das habe ich nämlich auch gelesen.
Singen war auch nicht erlaubt. Wahrscheinlich wegen Aerosolausstoß.
Ja.
Maske muss man am Tisch nicht tragen, aber ist jetzt eh alles hinfällig, weil das ganze Ding wird mehr oder weniger ohne Zuschauer stattfinden.
Die Darts-WM.
Du warst auch schon mal mit dabei, als wir Dart gemacht haben.
Ja.
Und?
Naja. Sagen wir mal so, Daniel Sprügel, ebenfalls Podcaster, macht so in Marketing, Social Media, da ist der echt ein ziemlicher Guru. Also wenn euch sowas interessiert, auch beim Bereich Sport vor allen Dingen, hört mal oder sucht mal nach dem Kollegen. Der hat geschrieben, willkommen beim Seminar mit nur 3 Pfeilen zum maximalen Vertriebserfolg.
Ja.
Und dann habe ich drunter geschrieben, mit nur 3 Pfeilen und 3000 Hektoliter Bier zum maximalen Vertriebserfolg. Ich habe aber nicht dazu geschrieben, wer diese 3000 Hektoliter konsumiert, ob der Fan oder der Sportler, der die 3 Pfeile wirft, und deshalb würde ich sagen, na ja, zur Sportart Darts. Also das habe ich nie verstanden als Zuschauer, weil ich es auch wirklich fast nicht geguckt habe. Also ich verstehe den Sport.
Ja.
180, ich habe verstanden, was zu tun ist. Aber das habe ich mir schon als Fan zu Hause nicht angeguckt. Hat mich wirklich...
Aber die Stimmung ist doch immer geil. Du machst den Fernseher an und egal, ob das jetzt ein total langweiliges Spiel ist oder ob es da gerade um alles geht, die Leute im Hintergrund...
Ja, ich guck mir dann lieber vernünftig produzierte Trash-TV an. Ich habe früher gerne den Dschungelcamp geguckt. Da habe ich auch besoffene Leute, die machen. Aber also, ich kann das einfach nicht ernst nehmen. Und dann sehe ich die Sportler und denke mir, okay.
Ich kann das gerade deswegen super ernst nehmen, weil ich mir denke... Diese Typen, die stehen da und müssen aus 2,37 Meter in ein paar Quadratzentimeter kleines Fenster treffen, während im Hintergrund 2.500 Besoffene die anschreien. Das finde ich total, also wie die das ausblenden können. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie es in diesem, weil 2.500 Leute, der Raum ist gar nicht so groß. Ich war jetzt noch nie da in diesem Alley Pally. Mhm. Die haben das mal auf Schalke in der Feldhaus-Arena
übertragen. Ja, war riesig,
Und in der Langsess-Arena in Köln.
Stimmt.
Okay, so, das sind große Hallen. Aber ich glaube, in diesem Alley Pally, da riechst du halt auch, was da konsumiert wird.
Hat man auch Schalke auch noch gerochen.
Ja. Also, und das war wesentlich
größer. Und das ist ein Fußballstadion. Also.
Ja. Deswegen, ich finde das total beeindruckend, wie die dann wirklich in diesem Hexenkessel, wo ja wirklich das Unwichtigste gerade in dem Moment eigentlich ist, wie der Typ da vorne den Pfeil wirft, die Ruhe und diesen Fokus behalten können. Finde ich total beeindruckend. Und ich spiele auch selber sehr gerne.
Das habe ich zum Beispiel, ich habe ganz früher ein bisschen gespielt, so würde ich sagen so bis 14, 15, aber danach auch nie wieder, also ich könnte mich nicht erinnern. Das letzte Mal, dass ich Dart gespielt habe, war mit Christopher Esiala, als er hier in München war, haben wir ein Interview gemacht und ich bin in so eine verruchte Spielunke mit ihm gegangen und habe ein bisschen Dart mit ihm nebenbei gespielt, damit man eine
verruchte
Aktivität hat.
Verruchte Spielunke, ich erinnere mich, das ist untertrieben.
Ja, das war ein richtiger Moloch. Aber ja, ich verstehe das, dass das fasziniert, aber mich hat es schon vorher nicht fasziniert und dann habe ich es live erlebt und weiß jetzt für mich, der Schlüssel dazu, dass man als Zuschauer denkt, das ist eine Leistung, ist, dass es ein geschlossenes System ist. Also das ist, ob das die Spielothek an der Ecke, wenn die das richtig aufziehen würden, wäre das exakt die gleiche Leistung. Vielleicht tue ich da sehr vielen Leuten sehr viel Unrecht gerade mit, aber das ist mir wurscht. Das hat mich einfach nicht überzeugt nachhaltig. Aber, man sollte natürlich nicht vergessen, dass wenn wir wieder mal Dart machen oder ich irgendwo arbeite, wo Dart ist, dann ist es natürlich ein wahnsinnig geiler Sport, weil du hast mir ja gerade beschrieben, was der Zuschauer dabei empfindet. Und das ist ja auch das gute Recht von jedem und ich werde das bestmöglich transportieren. Aber also mich hat das nicht überzeugt.
Peter Wright ist dabei, der Weltmeister aus deutscher Sicht, Nico Kurz, Gabriel Clemens und Max Hopp. Das sind so die drei deutschen
Max Hopp sagt mir so, ja.
Ja, genau. Das ist der bekannteste, aber ich glaube, Gabriel Clemens ist aktuell der aussichtsreichste Kandidat.
Alles klar, den habe ich bei, jetzt hänge ich gerade im Kopf, wie heißt, Elmar Paulke, auf dessen Instagram-Account. Der hat den besucht für ein Interview und da habe ich zumindest einen kurzen Videoausschnitt gelesen, gesehen und dann habe ich von einem Artikel ein paar Absätze gelesen und der ist gerade scheinbar richtig, richtig gut.
Ja, ist auch ein super netter Typ. Warst du in der Köln Arena?
Nee, Köln Arena nicht, ich war auf Schalke mit dabei.
Da ist er nämlich völlig überraschend ins Finale gekommen.
Ah, war das so ein bisschen die Geburtsstunde seiner?
Ja, das war so sein erster, zumindest jetzt in Deutschland, großer Auftritt. Und er hat da einen internationalen Topstar nach dem anderen aus dem Turnier genommen.
Verstanden.
Der ist so ganz, ganz zurückhaltender Typ.
Ah, okay.
Und seine Freundin habe ich auch kennengelernt, mit der haben wir auch ein Interview vor dem Finale gemacht. Und wenn ich mich richtig erinnere, habe ich sie gefragt, und was macht der Gabriel vor so einem wichtigen Spiel jetzt noch? Was sind so die letzten Rituale? Nö, der ist wie immer. Und das, so war er auch. So hat er auch gespielt, hat dann, glaube ich, ganz knapp verloren. Ich meine auch gegen Peter Wright, wenn ich mich richtig erinnere. Aber cooler Typ. Mhm. Ich gucke mir es auf jeden Fall an.
Ich auf jeden Fall nicht. So wie die letzten Jahre.
So, was guckst du dir denn an? Ich versuch's einfach weiter.
Ich gucke mir auf jeden Fall gerade viel Google an, seit 3-4 Tagen, weil das wollte ich noch in den Plauschbereich eigentlich einbringen, aber jetzt schiebe ich es noch kurz nach.
Ja, bitte.
Ich habe letzte Woche, das Bett übrigens wurde am Montag abgeholt. also aus der gleichen Wohnung habe ich eine Waschmaschine rausgetragen mit demjenigen, der drin gewohnt hat. Ja. Also ich habe die Wohnung quasi untervermietet und gebe sie jetzt ganz ab.
Großgrundbesitzer Dommisch.
Großgrundbesitzer und wir tragen die Waschmaschine raus und wir haben die auf so einem Wägelchen. Also man hebt die an, packt die auf den Wagen und dann kann man
die so ziehen.
Ist
nicht leicht, so eine Waschmaschine.
Nee, genau, richtig. Aber die war eigentlich tragbar. Wir hätten sie gleich die ganze Zeit tragen sollen. Ja. Dieses Wägelchen, womit man sie immer bis zu den Treppen geschoben hat, bevor man die Treppen dann runtertragen musste. Das war zum Problem geworden, weil ich kann jetzt, krieg die Hose...
Ja.
Also, ich habe mehrere Hämatome
am Körper. Ja, unterhalb des Knies ein sehr violett angelaufener, kugelrunder Fleck.
Denn ich bin auf die Stange des Wägelchens getreten, während wir die Treppe runtergingen und bin dann hingefallen, habe hier auch, glaube ich, noch ein bisschen Kratzspuren.
Nein, an der Brust!
Mir ist die Waschmaschine auf die Brust und aufs Knie gefallen und ich bin auf die Treppe gestürzt. Also, klingt jetzt tatsächlich recht spektakulär. In dem Moment habe ich natürlich Schock und so nicht gemerkt, aber ich habe an meinem Po sieht man deutlich die Treppenstufe in der ganzen Breite. Das Knie ist jetzt außen halt so ein bisschen blau und so, aber jetzt kommt das große Problem. Ich habe mir auf der linken Seite des Knies mal das Innenband gerissen gehabt, vor so 10-12 Jahren, als ich im Suff scheinbar, also ich weiß es nicht mehr, ich bin im Suff, im Filmriss, scheinbar in einer kleinen Toilette irgendwie gestürzt. Ich kann es dir nicht mehr sagen. 2 Tage später hatte ich große Schmerzen und ich weiß noch so, da war irgendwas auf einer Toilette, ja. Und dann musste ich CT und Innenband und es ist mir ja, die Waschmaschine ist mir außen drauf gefallen, aber scheinbar ist innen irgendwas kaputt.
Nein.
Weil ich war vor 3 Tagen mit Fabi, kennst du ja auch, lange spazieren und seitdem ist vorbei. Knie durchdrücken, geht fast nicht mehr. Ich habe mich abends mit einem Kühlpaket ins Bett gelegt.
Ja, warst du mal beim Arzt?
Nein, kann ja noch laufen, aber also deswegen zum Arzt gehen, weiß ich nicht.
Willst du das jetzt aussitzen?
Naja, ich würde auf jeden Fall noch ein bisschen warten, ehrlich gesagt. Weil ich sehe ja auch außen, ist es geprellt, vielleicht ist es einfach eine Überbelastung. Hab dann geguckt, hab mich nicht so viel bewegt die Tage davor und dann liest man so und denkt, ja, kann auch Überbelastung sein, aber ja, das wollte ich eigentlich noch erzählen.
Ja, aber denk dran, nächstes Jahr ist Europameisterschaft und da sollte dir eigentlich nichts in die Quere kommen.
Das stimmt.
Da sollte man besser Vorsorge betreiben. Denn wie wir, ich glaube, in der vorletzten Folge gelernt haben, könnte Jogi auf einen altverdienten Nationalspieler wie dich, in welchem Spiel nochmal?
Wie in welchem Spiel? Achso, Return to Castle Wolfenstein jetzt.
Castle Wolfenstein. Vielleicht nicht verzichten.
Du, Yogi, also nach Jan Hofer bist du mir der Zweitliebste. Deshalb, call me. Lass uns was auf die Beine stellen. Vielleicht kann er sich auch einen neuen Co-Trainer mit ins Boot holen, jetzt wo jemand Zeit hat.
Vielleicht Lucien Favre.
Absolut. Ausgewiesener Fußballfachmann übrigens. Also ich erzähle erstmal die einzelnen Aspekte, die ich dazu einbringen kann. Und der hat den besten Punkteschnitt eines BVB-Trainers aller Zeiten geholt. Irgendwie wahrscheinlich so 90 Spiele. Er hat glaube ich 63 Siege, ein bisschen über 20 Niederlagen und ein paar Unentschieden. Ausgewiesener Fußballfachmann, hat alle Teams, wo er war, Gladbach, der war bei Hertha auch mal, oder?
Mhm.
Ja, hat er alle relativ schnell am Anfang relativ frisch gemacht und wurde dann trotzdem häufig entlassen. Und zwar immer so zu Zeitpunkten, wo man auch sagen könnte, okay, so schlecht ist er doch gar nicht.
Ich glaube, sein großes Problem ist seine Art.
Okay.
Ich kann jetzt über seine Arbeit nichts sagen. Da sagen alle, ja, der ist ein super Fachmann. Das mag sein, will ich überhaupt nicht beurteilen. Aber ich hatte mal, als ich noch die Bundesliga-Sendung bei dem anderen Sender gemacht habe, habe ich die zweifelhafte Freude gehabt, mir immer die Pressekonferenzen der Trainer anzugucken, um zu schauen, ob irgendwo Zitate dabei sind, die wir vielleicht verwenden können.
Mhm.
Und ich habe es noch nie jemandem verraten, aber Lucien Favre habe ich immer geskippt. habe ich mir zweimal angeguckt und dann dachte ich mir, okay, das gibst du dir nie wieder.
Weil er manchmal so.
Und ich habe auch nie was verpasst. Also nie kam danach einer und hat gesagt, ey, wir haben da einen mega O-Ton vom Favre verpasst, weil die gab's einfach nicht. Der saß immer da und hatte, ja, ich weiß nicht. Also das konntest du dir nicht geben. Das war schon teilweise richtig, fand ich, unverschämt den Fragenden gegenüber.
Okay. Okay, verstehe.
Und ich glaube auch, wenn du dann aus der Hinsicht keinen Rückhalt hast von den, ich sag jetzt mal, Journalisten, die da in Dortmunder Dunstkreis unterwegs sind, ich glaube, das darf man gar nicht unterschätzen, dass die auch eine bestimmte Macht haben und wenn die dann halt mal 3 Spiele in Folge scheiße spielen, die nicht sagen, ach, der Peter Neururer ist doch ein cooler Typ.
Der Peter Neururer war nämlich ein cooler Typ.
Sondern dann eher sagen, ja gut, und jetzt kommt er auch nicht wirklich aus dem Arsch und erzählt uns mal, was hier los ist, sondern er macht genau das Gleiche wie immer, nämlich gar nichts sagen. Ich glaube, das ist so sein Hauptproblem und das hat er scheinbar auch noch nicht für sich verstanden, meiner Meinung nach.
Verstehe, ja, das spielt natürlich immer in meinen Grundvorwurf dem Fußball gegenüber. Ich habe das gelesen und habe so gedacht, okay, das ist genau das, warum ich den Fußball nicht verstehe und warum er mich manchmal hart langweilt, weil natürlich hat er nicht den typischen Fußballstallduft, der säuft nicht 10 Bier mit dir, aber er hat den besten Punkteschnitt eines Trainers, die sind 5. Und sie haben jetzt ein Spiel krachend verloren und ich habe dann ein bisschen auf Twitter, ist das in meine Bubble gespürt worden, ja, er hat alle entscheidenden Spiele verloren. Ja, gut, das liegt natürlich ein Stück weit auch am Trainer, aber ein Stück weit vielleicht auch einfach an der Mannschaft. Und vielleicht ist der BVB halt, jetzt sind sie 5., maximal 2. gerade. Tja, keine Ahnung.
Der neue Trainer, sehr interessant.
Oh, sag mal, das ist der Co-Trainer, der das übernommen hat, oder?
Edin Terzic.
Terzic, ja.
Terzic wird man ihn, glaube ich, aussprechen.
Mhm.
Der hat als Scout beim BVB angefangen und hat sich dann immer weiter hochgemausert. Zwischendurch ist er dann in das Trainerteam von Slaven Bilic, den ich auch sehr mag,
ist eine lustige Figur, absolut. Kroatiens Nationaltrainer, als die im Finale standen.
Richtig?
Nee, oder war der vorher?
Der war vorher.
Slaven Bilic, hilft mir.
Der war vorher. Der war vorher Trainer von Kroatien.
Ja.
Ich weiß aber nicht, bis wann.
Ah, okay, shit, das war mir nicht mehr so, nehme ich zurück.
Aber ein sehr rauer Typ.
Auf jeden, ja.
Er war dann, glaube ich, Terzic war dann Co-Trainer von ihm in Istanbul, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ist dann wieder zurückgekommen zum BVB als Co-Trainer von Lucien Favre und übernimmt jetzt, wie man hört, bis Saisonende. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie das jetzt läuft.
Ja.
Aber wer weiß, vielleicht beißt er sich auch fest. Ist auf jeden Fall eine sehr coole Geschichte. 38 Jahre ist er alt.
Stimmt, war schon nicht mehr Nationaltrainer als Kroatien.
Wer war es denn?
Ich bin jetzt auf der Bilic-Seite gerade. Deshalb, der war bis 2012 Nationaltrainer. Danach Lok Moskau, Beşiktaş. Oh shit, alles Clubs, die auch nicht ganz...
Wo er hinpasst.
Ja, genau. Ja, absolut. Dann war er irgendwo in Etihad. West Brom macht er jetzt. Okay.
Ja gut, das ist natürlich, okay, wenn der jetzige Nachfolger... Nee, der ist ja auch rausgeworfen worden, oder?
VSL? Nee, voraussichtlich bis 30.06.21.
Ah, okay.
Da ist er noch drin.
Weil ich glaube, Edin Terzic hat sogar da auch noch mittrainiert und ist dann vielleicht sogar abgeworben worden. Vielleicht war es auch so.
Ah, okay. Okay, aber der war jetzt schon, seit wann ist der wieder im Club beim BVB?
Seitdem Favre da war, also seit 2 Jahren.
Ah ja, okay, mit Favre zusammen, alles klar. Ja gut, aber dann ist das ja gut. Das ist ja erstmal, würde ich sagen, jetzt so wie du ihn beschreibst, das absolute Gegenprodukt zu Favre. Und dann ist das ja auch, sag mal.
Auf der Pressekonferenz, gestern war es glaube ich, auf seiner ersten, einen ganz demütigen Eindruck gemacht und hat gesagt, das ist für ihn, der kommt auch aus der Region, also ist dort geboren, für ihn absolut unvorstellbar. Und er hat gesagt, für ihn gibt es nichts Schöneres, als morgens aufzuwachen und schwarz-gelben Fußball planen zu dürfen. Also das war, hat er echt sich sehr gut gemacht, fand ich.
Geil.
Sind wir gespannt, vielleicht bleibt er ja bisschen länger da.
Der soll jetzt angeblich bis Saisonende bleiben.
Genau, und danach heißester Kandidat Marco Rose. Der Trainer von Borussia Mönchengladbach,
sagt mir was
der. Der auch noch nicht so lange da ist. Und ich glaube, die Gladbacher wären ein bisschen traurig, wenn er tatsächlich wieder gehen würde, so wie es aktuell läuft. Aber sind wir gespannt, was passiert. Und jetzt steht auf meinem nicht vorhandenen Zettel.
Ich bin auch bei Kroatien unterwegs, ehrlich gesagt.
Ja, das müssen wir jetzt.
Also Zlatko Dalic ist jetzt gerade Trainer, seit 2017, also Zlatko Dalic.
Zlatko Dalic, okay. Ja. Das hätte ich wirklich nicht auf dem Schirm gehabt.
Das ist jetzt auch nicht ein Name, den man sonst hört, weil der auch ja wahrscheinlich vorher, ich klicke jetzt drauf, dann will ich es jetzt wirklich wissen, welche Vereine er trainiert hat. Ja, genau, ein Name, den man sonst nicht gehört hat, außer als Nationaltrainer. Was ja auch überhaupt nicht schlimm ist, weil ein Nationaltrainer, also Jogi Löw hat vorher auch im KSC trainiert und VfB, okay, das kannte man schon, aber ja. Muss ja auch nicht immer. Als Nationaltrainer, nee, komm, Fußball ist abgeschlossen.
Nee, komm. Willst du jetzt zu deinem Lieblingsthemenblock kommen?
Können wir machen. Dann muss ich hier mal die Tabulator anschließen. Und das ist natürlich Giannis Antetokounmpo. Nein, wir machen erst Football. Und dann machen wir ein bisschen die NBA. Auch das hat sich Dennis Müller gewünscht, dass wir ein bisschen über Basketball sprechen und über den besten Vertrag, größten Vertrag aller
Zeiten. Alles Müller heute bei uns.
Ja. Alles Müller oder was? Oh, übrigens, wir sind käuflich. Sportsupport@ran.de. Falls ihr ein kleines lokales Unternehmen habt, das könnte man eigentlich mal machen. Aber das ist auch mies, wenn man kleinen lokalen Unternehmen und auch die Kohlen aus der Tasche zieht. Falls ihr ein großes
unter
Unternehmen.
Unter fünfstellig seid. Läuft ja bei dir nichts mehr.
Ja, eben.
Du warst
ja,
der
eben.
Erste, der im Jan Hofer Verabschiedungsvideo zu sehen war. Also.
Deshalb, also, ne? Meldet euch. Sportsupport@ran.de. Wir lesen gerne eure Mails. Wir rufen gleich danach Frederike Förster an. Die hat uns nämlich beim Thema Wrestling, ist das eine Sportart oder nicht, auch geschrieben und meinte, weil ich sagte, das ist so ein bisschen choreografiert wie Ballett. Sie macht Ballett. Da lassen wir uns mal ein bisschen aufklären, wie das funktioniert. Und
in
jetzt
dem Fettnäpfchen bist du stecken geblieben.
Auch da, in sehr vielen Fettnäpfchen. Heute habe ich schon sehr viele Fettnäpfchen aufgemacht wieder, muss ich sagen. Halleluja. Aber jetzt sprechen wir ein bisschen über die NFL, würde ich mal sagen. Ich habe noch nicht viel gesehen vom Spiel des Jahres. Hast du schon was gesehen?
Nur Highlights.
Gegen Browns. Ich nehme mich hoch, ja. Ja. Also ich habe mir detaillierte Highlights angeguckt, so 10-Minuten-Beitrag. Vierte Quarter war ja schon. Also sagen wir mal so, wenn zwei Teams zusammen 35 Punkte machen im vierten Quarter, dann weiß man, tschüscher Bibi, da geht was. Und
die Gewinnwahrscheinlichkeitsverteilung habe ich auf so einem Chart gesehen.
Habe ich noch nicht gesehen, ja.
Und ja, war lange Zeit die Ravens oben und im letzten Quarter ging es dann wirklich oben,
alles
unten,
klar.
Oben, unten, oben, unten. Das war cool zu sehen. Allein deswegen dachte man sich so, okay, das Spiel, das muss man sich eigentlich nochmal ein bisschen genauer angucken.
Die Cleveland Browns, eigentlich ja ein Run-Heavy-Team dieses Jahr, haben schon das zweite Spiel dieser Art, weil gegen die Bengals, das Spiel habe ich mir damals dann komplett angeguckt, das war genau das gleiche im vierten Quarter mit Joe Burrow. Burrow gegen Baker, das ging da hin und her und so war es jetzt wieder. Die Browns, glaube ich, auf jeden Fall einen Double-Digit-Rückstand im vierten Quarter wieder umgedreht. Dann war schon Trace McSorley auf dem Platz, weil Lamar Jackson Krämpfe hatte, seiner Aussage nach. Aber er hat auch nicht den Paul Pierce gepult. Hast du das eigentlich verstanden? Die Aussage, ist dir das auf Social Media über den Weg gelaufen?
Nee.
Er wurde im Interview gefragt, was er denn hatte und er hat gesagt, I didn't pull a Paul Pierce, I had cramps. Also Paul Pierce, Spieler der Boston Celtics.
Basketballer, ja.
Richtig, wurde mal im Wheelchair aus der Halle gefahren. Muss ein Final-Spiel gegen die Lakers gewesen sein, Spiel 1. Im Wheelchair aus der Halle gefahren, nach einem Foul. Man dachte, okay, er stirbt, er spielt die Serie nicht mehr. Das ist Ende des dritten Quarters passiert. Mitte des vierten Quarters kam er zurück aufs Feld. die Celtics haben das Ding gewonnen, er war bester Gesundheit und deshalb Lamar Jackson kann sich daran erinnern und hat behauptet, er hat keinen Paul Pierce gepult, also er hatte wirklich Probleme, Krämpfe. Der hatte ja auch Corona, der war positiv auf Corona. Vielleicht hat er wirklich einfach wirklich Krämpfe gehabt, weil er dehydriert war, weil der Körper noch nicht wieder fit war. Oder er hat einen Paul Pierce gepult. Wie auch immer, er kam dann wieder zurück, weil Trace McSorley nicht sonderlich gut war und vor allen Dingen sich verletzt hat am Knie. Und hat denn die Baltimore Ravens mit zwei Pässen, ich glaube der Enof Andrews und der finale Touchdown-Pass, ich schaue nach, während ich das spreche, der war auf Marquise Brown. Und dann hat Justin Tucker durch Field Goal das Ding entschieden.
Zweimal ist er selber zum Touchdown
gelaufen. Ja, genau, richtig. Ja, hat auch wieder auf dem Boden über 100 Yards abgerissen, 124 Yards, 163 Yards Passing. Und er hält die Playoff-Chancen der Baltimore Ravens alive, muss man sagen. Nachdem sie ziemlich am Arsch waren nach der Steelers-Niederlage, haben sie jetzt das gemacht, was sie tun mussten, nämlich gewonnen. Jetzt haben alle gesagt, ah, die Ravens sind nicht aufzuhalten. Das Running Game funktioniert wieder. Ja, jetzt war eben mal Gus Edwards richtig gut und jetzt war Lamar Jackson zweimal wieder in MVP-Form. Aber sagen wir mal so, die stehen nicht ohne Grund bei 5 Niederlagen. Es hat mich noch nicht 100% überzeugt, dass das jetzt alles wieder gut ist. Aber sie sind im Rennen und die Cleveland Browns schaffen es einfach nicht, 5-mal hintereinander zu gewinnen. Das ist so eine magische Grenze in der NFL.
Wobei 4-mal hintereinander ist für das Team jetzt auch nicht schlecht.
Absolut.
Und ich meine, sie haben ja noch alle Chancen.
Absolut, also, absolut. Die sind noch drin, richtig. Aktuell im Playoff-Picture sozusagen überm Strich.
Ich sag, als Browns-Fan kann man sich nicht darüber beschweren, dass die Mannschaft jetzt es nicht geschafft hat, 5 Spiele hintereinander zu gewinnen.
Das stimmt. Sie kennen das Gefühl auch nicht mehr seit 1992. Länger als jedes andere Team müssen sie auf so eine Serie warten. Die Ravens möchten wieder über den Strich. Dafür war der Sieg sehr, sehr wichtig. Jetzt sind sie, glaube ich, 8-5, wie die Miami Dolphins. Die sind noch Siebter. Und dann schauen wir mal, wie nächste Woche weitergeht. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr enges Rennen in der AFC. Die Steelers, 2. Niederlage in Folge gegen die Buffalo Bills.
Ist das jetzt der Breakdown?
Sagen wir mal so, wir haben in der Webshow drüber gesprochen und es gibt halt echt jetzt ein zweites, also das erste Problem ist schon immer da diese Saison, nämlich die Offensive. Mhm. Die ist einfach nicht gut genug und das klingt bizarr, weil die Namen sind saugut, aber das Running Game ist so schlecht, dass eigentlich jedes Passing Game auch Running Game ist. Also sie passen den Ball überhaupt nicht downfield, sondern was gut ist, was eine super Eigenschaft ist, wenn man das hat. Sie haben so viel designte Plays, wo einfach der Ball gerade mal 1 Yard hinter die Line of Scrimmage geworfen wird. Und damit holen sie auch ihre Yards und gewinnen auch Spiele. Aber das ist natürlich mega anfällig. Und Big Ben hat jetzt die letzten 2 Wochen über 50 Pässe geworfen. Das ist zu viel. Jetzt hat er letzte Woche gegen die Bills auch wieder mächtig auf den Sack bekommen. Das hat er bislang die Saison noch überhaupt nicht verspürt. Hatte nur 10 Sacks kassiert bisher. Die Bills haben es jetzt zumindest einmal nur geschafft, ihn zu sacken. Aber sagen wir mal so, da war eine Menge Druck auf ihm dieses Mal. Und ich glaube tatsächlich, dass das der Breakdown ist. Also von den Teams, die da oben stehen, also Steelers, Chiefs, Giants, Packers und Saints, die 4.
Da würdest du die an Nummer 4 ansiedeln?
Absolut, absolut. Weil Bud Dupree tut ihnen sehr weh in der Defensive. Dadurch geht das Gefüge so ein bisschen auseinander, dass der weggebrochen ist in der D-Line. Das ist, glaube ich, eh nicht zu viel. Deshalb schauen wir mal, ich gönne ihnen natürlich nur das Beste, weil ich ja auch immer auf die Steelers eigentlich mit einem positiven Auge hinblicke. Aber die sind ja, ich sehe das nicht. Weil die Chiefs übrigens, die Chiefs sind schon ein krass gute Football-Team, muss man sagen. Gegen die Dolphins.
Nach wie vor.
Absolut, nach wie vor. Und tatsächlich muss man sagen, sowohl die Entwicklung, die durch das Jahr mehr Erfahrung für die ganzen jungen Spieler gekommen ist, als auch tatsächlich die Schwächen, die einfach nicht so stark auftreten wie in den letzten Jahren. Also Verteidigung war letztes Jahr dann schon am Ende der Saison ganz gut, aber auch dieses Jahr tatsächlich recht feist. Am schwächsten ist noch das Running Game.
Feist,
ja. Am schwächsten ist noch das Running Game. Und im Gegensatz zu den Steelers, die ihr Running Game halt nicht mehr durch Big Ben so kaschieren können, dass er einfach mal 20 Punkte in Folge machen, ist einfach Patrick Mahomes, Travis Kelce, Tyreek Hill. Diese Kombination ist einfach, die ist einfach zu stark gerade. Also Team to beat. Ich habe irgendwo den Vergleich gelesen. Sie sind wie die Golden State Warriors 2016.
Ja, ich weiß, was du meinst. Mhm. Ja, dann haben sie noch Hartman,
Watkins. Watkins, genau, ja. Decoys ohne Ende. Sie sind die Golden State Warriors 2016, 2017, aber, und jetzt kommt der Unterschied, sie sind nicht die New England Patriots 2010 bis 2020 und deshalb müssen sie erstmal noch einen zweiten Titel gewinnen. Und die Golden State Warriors haben zwei geschafft, aber dann kam irgendwann LeBron und dann kamen Verletzungen. Also die Zeit in der NFL ist not for long. Deshalb toi, 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 dass wir diese Team in Playoffs mit voller Firepower sehen. In den Playoffs bei voller Firepower. Und das ist der dritte und letzte Punkt diese Woche. Ja, wobei, vielleicht machen wir noch einen 3.5 dazu. Aber das Team, was wir in den Playoffs mit voller Firepower sehen werden, obwohl sie gerade nur in der Wildcard sind, die Seattle Seahawks. Obwohl sie so gut gestartet sind.
Ja, da weiß man ja bis heute nicht, was hat man da.
So ist es, man weiß es nicht. Aber man weiß mehr als am Anfang der Saison.
Aber man ist nicht mehr so hyped.
Nee, richtig, genau. Das ist der Punkt. Deshalb erzähle ich das auch, weil man eigentlich gerade nicht so die fetten Headlines hat. Lamar Wilson wird nicht MVP. Das ist klar, dieser Hype-Train ist abgefahren. Er kriegt zumindest mal eine Stimme dieses Jahr. Da können wir, glaube ich, alle schwer von aussehen.
Lamar Wilson.
Habe ich Lamar Wilson gesagt? Oh, Russell Wilson. Kannst du mal sehen, wo mein Kopf unterwegs ist. Lamar Jackson, der MVP, hat es immer noch in meiner DNA. Lamar Wilson. Ja, geil, grüße dich. Der Hype-Train ist abgefahren. Aber genau deshalb ist es wertvoll, mal drauf zu gucken auf die Seahawks. Das habe ich ein bisschen gemacht. Und die sind in der Defensive viel, 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 viel besser als zum Anfang der Saison. Mhm. Zum Anfang der
da
Saison.
Da haben sie ja nur von der Offensive gelebt. Einfach
richtig.
Ein Touchdown mehr machen, als man kassiert.
So und so gewinnt man. So sieht's aus. Und da haben sie 5 Spiele in Folge gewonnen. Und man denkt, okay, wer 5 Mal in Folge gewinnt, muss doch besser sein, als wer danach in den 8 Spielen nur 4 Siege bei 4 Niederlagen holt. Ist aber falsch, weil die Seahawks jetzt besser dastehen als noch zu Saisonbeginn, denn zwischendurch war Chris Carson verletzt, nach Woche 7 war er für 5 Wochen raus, Running Back, ist jetzt wieder zurück, hat in den letzten 3 Spielen einen Touchdown gemacht, zwar nie über 100 Yards, aber solider Mann auf der Running Back Position, heißt also die Offensive ist ausgeglichen, Lamar Wilson, ich wollte schon wieder sagen.
Vielleicht ist das jetzt so eine Verpflichtung, nach Lamar Jackson muss jetzt jeder MVP sich umbenennen.
Da kann ich dir einen lustigen Funfact erzählen zu den Cleveland Browns. Die Cleveland Browns haben es nur dann in die Playoffs geschafft, in ihrer Vereinshistorie, seitdem sie die Cleveland Browns sind, die sind ja irgendwann umgezogen, wenn sie einen Kevin Johnson im Kader haben.
Wie oft war das dann der Fall?
Dreimal.
Dreimal.
Und das letzte Mal, als sie in den Playoffs waren,
das waren verschiedene Kevin Johnson.
Richtig, 2007 hat sie einen Kevin Johnson und dieses Jahr haben sie einen Kevin Johnson. Also es wird funktionieren. Deshalb, du hast besser einen Lamar im Team, um den MVP zu holen, haben wir gelernt. Nein, aber die Seahawks sind gut aufgestellt, weil Russell Wilson hat man auch kochen lassen in den ersten 5 Wochen. Das war geil, deshalb haben sie die Spiele gewonnen, weil sie auch mussten, weil sie so viel hinten eingeschenkt bekommen haben. Jetzt ist das etwas balancierter, möchte man sagen. Mhm. Und trotzdem werden sie am Ende mit Lockett und Metcalf 2000 Yard Receiver haben. Dann haben sie Chris Carson und jetzt kommt aber der wichtige Punkt, warum sie besser sind als noch zu Anfang der Saison. Die Defense hat sich sehr gemacht. Die haben mit Jamal Adams den ersten Defensive Back, der 8,5 Sacks erzielt. Also eigentlich jemand, der im Backfield steht, aber Jamal Adams blitzt so viel und steht meistens sowieso an der Line of Scrimmage. Im Zweifelsfall für Press Coverage. Egal, geht zu tief. Supermann, um Druck auf den Quarterback aufzubauen. Carlos Dunlap, letzte Woche nicht mit dabei gewesen gegen die Jets, aber seitdem der da ist, hilft der diesem Team besser zu sein. Weil auch Jaron Reed, Mann in der Mitte, Defensive Tackle, seitdem viel besser spielt. Kann ein bisschen mehr Spielanteile haben, weil die Rotation ein bisschen anders aussieht. Und sie schaffen es im Vergleich zum Beginn der Saison, wo sie über 30 Punkte kassiert haben, jetzt nur noch 16 zu kassieren, die letzten 4 Spiele. So, da waren jetzt auch die Giants dabei, da waren die Eagles dabei, da waren die Jets dabei. Kann man sagen, ja, okay, sind nicht so die super Teams in der Offensive. Stimmt. Aber trotzdem nur 16 Punkte kassiert. Vorher haben sie auch gegen andere nicht so gute Teams 30 Punkte kassiert. Und ich glaube deshalb...
Ich habe da letztens so einen Spruch gehört mit die Offense, die gewinnt Spiele.
Championship.
Also kriegst du nicht mehr zusammen.
Sagen wir mal so, deshalb freue ich mich sehr auf die NFC. Die NFC dieses Jahr hat einfach so geile Geschichten. Den 0,5 Punkt lasse ich weg, aber das sage ich noch. Die NFC Playoffs, Leute. Green Bay, New Orleans Saints, Seattle Seahawks, Tampa Bay Buccaneers. Ganz ehrlich, das wären geile Spiele. Da sind sau viele geile Geschichten dabei. Brady.
Werden die auch den Super Bowl Champ stellen?
Tja, auf der anderen Seite sind halt die Chiefs, ne? Also
ja.
sagen wir so, da der Super Bowl dieses Jahr nicht in Tampa Bay stattfindet. Moment, nicht in Miami stattfindet. Mhm. Entschuldigung, das war mein Gedankengang, weil Russell, also jetzt mein Kopf, nicht in Miami stattfindet, weil
die Waschmaschine liegt noch drauf.
Ja, das ist, wenn ich mir nicht die Keywords aufschreibe, dann fällt es mir manchmal schwer, mich lang zu hangeln, wenn ich so in meinen Gedanken bin. Patrick Mahomes heißt der Mann, der den Super Bowl gewonnen hat, der MVP des Super Bowls. In Miami hat er schon beim Super Bowl King Judith Spiel gemacht, jetzt in Miami wieder 3 Interceptions und er hat dann geschrieben, Miami liegt ihm nicht. So, und da der Super Bowl dieses Jahr nicht in Miami stattfinden wird, sollte man davon aussehen, dass man nicht die Hypothek hat aus Patrick Mahomes
Sicht. Nicht den Miami-Fluch.
Deshalb glaube ich tatsächlich, eigentlich darf man nichts anderes tippen als die Kansas City Chiefs. Aber die Spiele in der NFC, in den Playoffs, die wären geil. Wildcard, Divisional, Conference, da werden geile Geschichten passieren. MVP wird Aaron Rodgers?
Ja, also ich glaube, er wird es werden, wenn ich mal alles zusammenführe, was man so liest und hört und sieht.
Mhm. Mhm. Würde ich auch denken. Deshalb, dann hat man den MVP, dann hat man den Drew Brees, dann hat man Tom Brady, dann hat man Russell Wilson. NFC, Leute, dieses Jahr wird sehr, sehr lustig und am Ende werden die Washington Football Teams ihr erstes Playoff-Spiel noch gewinnen.
Boah. So, und jetzt haben wir noch einen Punkt aus dem US-Sport. Du sagst den Namen.
Ah ja, Giannis Antetokounmpo. Ja, das ist ein schwieriger Name, auch für mich.
Geiler immer. Name
ist ein geiler das. Name, absolut. Und auch eine geile Geschichte, ein geiler Typ. Familie sind quasi aus Nigeria, da ist er auch geboren, aber sind dann nach Griechenland ausgewandert, hat mit 14 erst angefangen, richtig Basketball zu spielen. Zweifacher MVP, 2019, 2020, so ja, Defensive Player of the Year geworden. So ein bisschen eine Cinderella-Story, nur 15. Draft-Pick gewesen, 2013, war so ein typischer, so wie früher mal, so wie auch bei Dirk Nowitzki war. Mhm. Obwohl der schon im Social-Media-Zeitalter lebt, hat man so ein paar Tapes gehabt aus irgendwelchen komischen Hallen, wo man dachte, ja, kann der jetzt spielen oder sind die anderen einfach alle nur scheiße? Wird an der 15. Position gedraftet von den Bucks und seitdem läuft das richtig gut und jetzt hat er sich das Ganze auch ganz gut bezahlen lassen.
Mhm.
228 Millionen, 228 Millionen für 5 Jahre.
Ist das Maximum, was er bekommen kann?
Richtig, der Supermax, so heißt das in der NBA. Ich glaube, das ist der Grund, warum er da geblieben ist. Einfach auch, weil seine Familienhistorie so ist, dass man sagt, ich glaube, den Vertrag, den unterzeichnet man. Am Ende wird es natürlich so verkauft, dass er gerne beim Team bleiben will. Und er hat auch gesagt, er möchte sein wie Duncan, wie Kobe, wie Dirk. Er möchte bei diesem einen Team seine Karriere beginnen und seine Karriere beenden. Aber das haben alle vorher auch schon gesagt.
Ja, das ist ein alter Spruch.
Absolut.
Das wurde schon hier und da mal nicht so ernst genommen.
Das wollte ich gerade sagen. Also das haben wir schon ein paar Mal häufiger erlebt. Aber die Bucks, ja, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die mit ihm was holen werden. Weil das Team drumherum... Ich glaube...
Also eher, dass er mit den Bucks nichts holen wird.
Richtig, genau. Also stimmt, an ihm wird es nicht liegen, weil er ist tatsächlich wahrscheinlich der beste Basketballer vom Talent her. Aber der hat noch so viel Potenzial, sich auch zu verbessern. Aber er ist damit der richest contract in NBA History, also der größte Vertrag. Mhm. Und das will ich einfach nochmal vorlesen, wer da noch so mit dabei ist. Russell Westbrook, 206 Millionen für 5 Jahre.
Mhm.
Steph Curry, 200 Millionen für 5 Jahre. Das sind die 3 Leute mit dem richtigen Supermax. Und dann gibt's noch Klay Thompson und Anthony Davis, die auch knapp an die 190 Millionen kommen. So, und das sind immer für 5 Jahre. Und das Geld haben die fix. Also, egal was passiert.
Okay, das ist garantiert. Alles, jeder Cent.
Richtig, 100% garantiert sind die Kohlen. Und das ist natürlich schon ein unfassbarer Unterschied zur NFL, muss man sagen.
Wo vieles leistungsbezogen ausgezahlt wird.
Vollkommen. Also ich kann das immer wieder nur, ich suche jetzt gerade nochmal.
Ist das denn bei allen NBA-Verträgen so?
Die sind alle...
Alle garantiert?
Alle fully guaranteed.
Deshalb, okay, das wusste ich nicht.
Ja, die sind alle voll garantiert. Und das ist halt auch das Bizarre, dass das die NBA geschafft hat, also die Spieler in der NBA...
Und die NFL das noch nicht geschafft hat, wobei die Spielergewerkschaft ja auch nicht gerade schwach aufgestellt ist.
Deshalb, das ist schon wirklich faszinierend, dass das nicht, jetzt findet er mir hier Tom Brady nicht. Wie kann das denn sein?
Er findet das iPad kommt kaputt.
Er findet im Spotrack Tom Brady. So schreibt man ihn doch.
Vielleicht heißt der jetzt auch
Nee, ich hab den Fehler erfunden. Ja, ich hab den Fehler erfunden. Die Autokorrektur hatte Brandy draus gemacht. So, weil Brandy. Tom Brady übrigens, der musste für diese 200 Millionen garantiert, da hat der einfach mal, der hat jetzt 260 verdient, aber der spielt schon 21 Jahre Football. So, Thema garantiert und nicht garantiert. Ja. Das ist schon.
Andererseits haben ja auch diese nicht garantierten Verträge manchmal Vorteile. Mhm. Richard Sherman letztes Jahr bei den 49ers unter Vertrag genommen worden, wo keiner mehr so richtig wusste, kann er noch Leistungen abliefern, hat dann, glaube ich, ein sehr, sehr geringes Grundgehalt bekommen.
Richtig.
Hat sich aber ganz viele Klauseln reinschreiben lassen, dass wenn er so und so performt, dass er dann ordentlich noch Geld mitnehmen kann.
Stimmt.
Und genau so ist es gekommen.
Richtig. Und er hat den Vertrag nur deshalb bekommen, weil er den Vertrag so aufbauen konnte.
Genau, weil sonst hätten sie gesagt, nee, fix, die 5, 6, 7 Millionen machen wir nicht.
Richtig.
Weil wir
richtig.
Nicht wissen, bleibst du überhaupt ganz.
Das stimmt, das stimmt. Eigentlich fast eher so ja das amerikanische Lebensmodell
in
der NFL. Das ist schon wahr. Ja gut, und deshalb hat der Grieche natürlich gesagt, ich nehme das europäische Lebensmodell. 5 Jahre, 226, wo soll ich unterschreiben? Also tatsächlich eine der besseren Geschichten in der NBA. Da muss man sagen, die NBA hat da schon echt ein paar Stories, wo man sagt, okay, Basketballer, die so spät zum Sport gekommen sind, die jetzt einfach echt Megastars sind. Der Typ scheint echt ein guter Mann zu sein. Vielleicht beendet er seine Karriere wirklich bei dem Team. Die haben auf jeden Fall versucht, ihm ein gutes Team zusammenzustellen. Haben jetzt Jrue Holiday noch geholt, letzte Saison. Brook Lopez geht jetzt sehr ins Detail. Chris Middleton, also das sind schon ganz gute Namen, aber so wie sie ausgeschieden sind in den Jahren, immer in den Playoffs, auch mit ihm, mit Antetokounmpo, ich bin gespannt, ob das noch zu einem Meistertitel reifen wird. An ihm wird es nicht liegen und sie haben jetzt 6 Jahre Zeit, weil er hat noch ein Jahr offen aus dem Vertrag, der noch da war. Und das ist schon tatsächlich für Milwaukee eine gute Geschichte. Aaron Rodgers übrigens, Minderheitseigner an den Milwaukee Bucks und hat gemeint, das ist ein guter Move für unser Team. musste ich sehr lachen.
Also nächster Abend, Teamabend beim Griechen geht auf jeden Fall auf Giannis. 228 Millionen Dollar.
Tschüss, Habibi. Tschüss, Habibi. Was würdest du mit 228? Was würde sich... Oh. Da geht er fast schon wieder in den Plauschbereich.
Ja, da darf ich gar nicht über nachdenken, was ich mit 228 Millionen machen würde.
Ich frag's mich immer so, wie viel, also, weil wir ja eh schon, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ich weiß immer nicht, ob wir off-air drüber gesprochen haben in diesem Raum danach oder on-air, dass unser Job und unser Hobby ja schon, also wir leben ja schon unseren Traum, das ist mal so ein plakativer Satz, aber am Ende ist es so, aber.
Living the dream,
oh yeah, YOLO! Also, das ist ja schon so, was braucht man noch? Also, was würde sich für uns ändern? Natürlich würde sich was ändern, wenn man 228 Millionen hat, aber wir können schon ganz geile Sachen machen, deshalb, ich weiß ja nicht, was ich so, ich denke mal, ich würde nicht mehr arbeiten, aber eigentlich.
Das ist auch langweilig.
Ja, genau, eigentlich, genau, richtig.
Nee, aber ich glaube.
Es würde natürlich schon eine Unabhängigkeit.
Eine schöne Immobilie und dann den Rest aufs Konto und dann.
Ich weiß, was ich machen würde.
Ja,
ich würde uns für unseren Podcast würde ich uns 2 Menschen anstellen. Einer, der einfach, wir kommen bloß noch hin zum Reden. Und den Rest, die Regler hoch und runter schieben. Das wäre der Luxus, den ich mir gönnen würde. Ich würde nicht mehr an mein Telefon gehen, wenn mich irgendjemand anruft. Das würde ich alle bloß noch anrufen.
Aber die Dinger kann ich ja auch bedienen hier. Guck mal.
Ja. Deshalb, das machst du absolut hervorragend und ich glaube, wir kriegen das auch ganz gut hin hier, aber ich glaube, man hätte noch mehr Leichtigkeit auch im Kopf, wenn man sich nicht um die Probleme, die damit auch immer einhergehen, mit Technik etc., wie machen wir an Weihnachten, Silvester, wer will irgendeine Werbung schalten und so, man denkt ja schon über so Sachen nach. Ich glaube, das ist der Luxus, den man sich mit mehr Geld erkaufen würde.
Das also,
würde
Problem, ich zu mir sagen. Herr Domisch, ist... Ja. Dass wir, glaube ich, in unserem Leben nicht mehr an 228 Millionen Dollar kommen werden.
Das ist wahr. Aber wann realisiert so ein junger Mensch, das beantwortet die halt auch keiner ehrlich. Das wäre aber eigentlich mal eine Frage, die ich irgendjemanden stellen würde. Die würde ich auch mal gerne Björn Werner so stellen, nicht nur privat, privat habe ich ihm die noch nie gestellt, aber so ein Sportler, der am Ende einen richtig hohen Millionenbetrag für seine Profession bekommen hat, wann realisieren die in ihrem Leben, dass es dazu kommen wird? Weil du hast gesagt, wir werden das nicht mehr erreichen. Vielleicht hast du die nächstes Jahr schon. Also bei Antetokounmpo konnte man ja auch nicht vor 5 Jahren denken, dass er mal, der hat ja schon einen 100-Millionen-Vertrag.
Ich werde jetzt aber nicht nach 35 Zentimeter wachsen, dicke Oberarme kriegen und auf einmal Basketball spielen können. Da bin ich schon realistisch.
Das stimmt. Wobei, also das mit den Oberarmen ist durchaus, das ist durchaus noch in der Verlosung, möchte ich behaupten.
Da bist du mein großes Vorbild.
Dankeschön, ja. Ja, leider bin ich mein eigenes Vorbild nicht. Aber während ich die Nummer raussuche, sie kann uns ein Vorbild sein.
Oh ja.
Nämlich zum Thema Ballettsport. Also das interessiert mich, wie die Leute da draußen darüber nachdenken. Oder interessiert euch denn
ja
überhaupt?
Auch, das findet medial ja gar nicht statt.
Nee.
Lass uns sie anrufen.
Let's go. Huch, eingehende, ach so, über WLAN. Okay, sorry, ich war im Flugmodus. Ah, ich habe heute den Flugmodus angemacht.
Während du das raussuchst, kann ich erzählen, ich hatte in meinem Leben mal eine Ballettstunde.
Ehrlich?
Ja. In der Grundschule war das. Da hatten wir so einen mehrtägigen Tanzworkshop.
Wirklich?
Ja, und da konnte man sich eintragen für verschiedene Sachen. Und ich habe auch eine Stunde Ballett mal gemacht. Aber
so weit habe ich mich nie getraut. Hallo, Frederike!
Hi, Icke!
Grüße!
Was geht?
Gleich an der Stimme erkannt. Wahnsinn.
Oder hast du die Nummer schon eingespeichert?
Nee, ist eine private Nummer, aber ich hatte heute mit keinem Anruf außer mit eurem gerechnet.
Geil. Bist du spazieren mit dem Hund?
Wir sind gerade auf dem Weg ins Feld. Jetzt ist es leider gerade ein bisschen laut, weil die noch eben ein paar Autos vorbeifahren, aber so in 20 bis 30 Sekunden dürfte es leiser werden, dann sind wir nämlich im offenen Feld unterwegs.
Kein Stress, das ist lustig. Das ist
Zelt?
Ein Feld, offenes Feld.
Ach, Feld.
Du kennst das nicht als Städter, aber wir Menschen, die vom Land kommen, wir haben noch Felder, wo man...
Wo Sachen wachsen.
Richtig, richtig, genau. Okay. Wo angebaut wird, wo man die Ruhe hat. Das ist absolut faszinierend, möchte ich gerade mal kurz sagen. Du kannst ja gerade nur zuhören, solange bis du im Feld bist, aber... Das ist schon wieder so ein Moment.
Ich bin auf der anderen Straßenseite, ich komme zu hören.
Ja, in dem Moment denke ich schon darüber nach, das ist faszinierend. Du gehst ran und sagst, hallo Icke, dann hörst du Max, du hast uns an unseren Stimmen erkannt und es fühlt sich so an, als wenn wir uns irgendwie kennen würden. Dabei habe ich einfach von dir 3 Mails gelesen und du hörst unseren Podcast. Das ist doch verrückt, was in der Welt, also das ist verrückt, dass das so funktioniert, oder?
Es ist total verrückt, aber auch nicht ganz so ungewöhnlich. Ich komme ja ursprünglich beruflich vom Radio, bin also daran gewöhnt, die Leute eher an ihren Stimmen zu erkennen als an allem anderen. Gesichter bin ich ganz schlecht mit.
Was hast du gemacht beim Radio?
Ich habe eine Zeit lang bei Radio Köln gearbeitet und in Oldenburg bei einem kleinen Lokalsender. Angefangen habe ich als Dauerprakti irgendwann. Ja, haben sie mich so mehr oder weniger in so einen Halbredakteursstatus übernommen. Das war alles nicht so richtig definiert. Nur mit einem halben Vertrag. Aber Geld gab's und die Arbeit hat Spaß gemacht. Und ich bin halt ständig mit dem Mikro unterwegs gewesen. Hab hier O-Töne gesammelt, da O-Töne gesammelt, mit meinen eigenen Sachen rausgesucht.
Krass.
Bei Radio Köln. Du hast dich gemeldet, als wir über das Thema Wrestling gesprochen haben und Icke, der alte Flegel, Wrestling mit Ballett verglichen hat. Da ist dir ein bisschen der Kamm hochgegangen.
Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich habe genau die gleiche Assoziation gehabt wie Icke.
Yeah! So muss es. Max macht große Augen. Also, das arbeiten wir mal langsam auf. Du hast selber mal Ballett gemacht, richtig? Das hast du uns geschrieben.
Nee, ich glaube, das ist ein Missverständnis. Das ist mir aber auch erst später aufgefallen. Ich bin eigentlich Theaterassistentin und habe da eben auch jede Menge Ballettproduktionen betreut.
Okay, ja gut, aber dann bist du ja tatsächlich an der Materie. Wir sind ja auch keine Fußballer oder keine Footballer, aber wir reden über Football, weil wir viele dieser Spiele gesehen haben und journalistisch betreut haben. Okay, alles klar.
So sieht's aus.
Ich
bin ein Kind der späten 80er. Natürlich habe ich selber als kleines Kind Ballett gemacht und den großen Traum von der Prima Ballerina gehabt. Aber
da bekam es halt
nicht. Ich hatte das Herz, aber nicht die Füße.
Also ich kann sagen, ich habe das einmal eine Stunde lang ausprobiert. Auch wenn da war ich wahrscheinlich 8 Jahre alt. Aber ich fand es zu anstrengend, muss ich sagen. Ich konnte mich da nicht entfalten, ich konnte da auch nicht 100% mitziehen. Dazu sind meine Sehnen in den Beinen, glaube ich, zu kurz. Aber Theaterassistent, das heißt, du hast dann während der Aufführung hast du den Darstellern, den Tänzerinnen, den Tänzern wie genau assistiert?
Nee, das Assistieren ist eigentlich eher so vorher im Produktionsprozess. Mhm. Es gibt, ne, das Wort Regieassistent ist bekannt.
Ja.
Und Produktionsassistent hat man auch schon mal gelesen, irgendwo im Abspann von einem Film. Da kann sich aber keiner was drunter vorstellen. Produktionsassistenten sind dann meistens die Assistenten, die die Bühnen- und Kostümbildner unterstützen.
Verstanden.
Aber du hast natürlich die Künstlerinnen und Künstler hautnah miterlebt, ne?
Auf jeden Fall. Wir haben jeden Tag 2 Probenblöcke im Schauspiel und in der Oper und im Ballett. Sehr, sehr viele kleine Probenblöcke über den ganzen Tag verteilt. Da kommst du auch auf deine 8 Stunden Arbeit.
Ja.
Und wenn du dir überlegst, Ballett 8 Stunden täglich, nur das reine Training, das ist schon anstrengend. Ist ein richtiger Job.
Wie kann man die Leute charakterisieren? Also so in der Vorstellung, sind das immer so ganz grazile, zerbrechliche Menschen? Wie sind die so privat?
Nein, also grazil, ja doch, natürlich sind die grazil und zerbrechlich. Das sind ja Künstler. Aber
so sehen die sich auch, oder? Als Künstler.
Natürlich, also sie sehen sich total berechtigt so. Mhm. Es sind Künstler. Aber so grazil und zerbrechlich sind die meisten dann doch nicht. Es sind ganz normale Leute wie du und ich oder, eher so wie ihr, nicht so wie ich.
Wieso? Du bist doch auch normal. Du hast einen Hund, du gehst spazieren und du rufst beim Sportsupport an, beziehungsweise wir dich.
Ja gut, das stimmt natürlich. Das sind ganz normale Kumpels. Gut, die sind natürlich ein bisschen so in ihrer Ballett-Bubble verhaftet, weil die, wenn du 8 Stunden täglich trainierst und dann noch so ein bisschen drumrum arbeiten musst, das ist ja mit den 8 Stunden Training am Tag nicht getan, so ein Ballettjob, dann hast du halt nicht viel Zeit für anderes. Mhm.
Weißt du, ob die meiste Zeit, das würde mich noch interessieren, ob du das so einschätzen kannst, so ein bisschen, geht das mehr so in die Choreografie die Zeit oder auch, sag mal, in das sportliche Training, also keine Ahnung, sehen, dehnen oder speziell die Fußwurzel trainieren, wie es irgendwas man da macht?
Nee, also der Großteil geht schon in die Choreografie und die Entwicklung solcher Stücke. Es ist aber auch so, dass du jeden Tag 1,5 Stunden erstmal klassisches Training hast. Oder also wirklich viel Aufwärmen machst und dann gemeinsam einfach nochmal Grundlagen trainierst. Das ist genauso, wie die Fußballer vorher ja immer nochmal ein bisschen warm laufen müssen. Mhm. Ja, und dann die restliche Zeit des Tages beschäftigt sich dann eben damit, einzelne Passagen aus Stücken nochmal durchzugehen, zu choreografieren, vielleicht auch nochmal ein bisschen zu verändern und einzuüben.
Verstehe.
Es ist ja dann am Ende doch oftmals etwas aufwendiger, als nur mal eben links, rechts, tschatschatscha.
Sehr geile Sache. Sehr
aber
geile Sache.
Ist es jetzt, also weil dich das so getriggert hat mit dem Wrestling, ist das jetzt für dich, die du das ja hautnah miterlebt hast, ist das jetzt Sport?
Naja, sag du es mir. Ein durchschnittlicher American Football Spieler, ich habe es mir extra angegoogelt, verbraucht am Tag so etwa 4.500 bis 6.000 Kalorien.
Ja.
Ein durchschnittlicher Balletttänzer am Tag mit einem 8 Stunden Training verbraucht auch fast 4.000 Kalorien.
Ja, ich hab Sport.
Da ist die Beweisführung erfüllt.
Ja.
Da ist die Beweisführung erfüllt. Absolut. Ja, absolut. Absolut. Also ich sag mal so,
wenn
jemand,
man sich
der
überlegt, und wenn man sich überlegt, dass die Jungs beim Football, das sind ja einfach Riesenmaschinen, Riesenblöcke und die Mädels und Jungs, die da auf der Bühne stehen, die sind ja, habt ihr selber gesagt, eher so ein bisschen schmal, ein bisschen grazil. Die ganze Energie, die sie sich ranfressen und die verbrauchen, die muss ja auch irgendwo hin.
Ja, stimmt.
Ja, das, wenn man sich dann mal so ein bisschen überlegt, wie das muskulär alles umgesetzt wird, ich glaube schon, dass man da von Sport sprechen kann.
Das
und das war das, was mich so getriggert hat, Max. Es
so.
Geht nicht nur um den Wettkampf, sondern es geht, glaube ich, tatsächlich mehr so um die körperliche Tätigkeit. Und deswegen würde ich eben sagen, Wrestling ist auch Sport.
Das finde ich sehr schön. Ich spreche ihn jetzt auch häufiger mit Name an. Das nehme ich mit Max. Hast du das gehört? Das fand ich sehr, sehr schön. Für mich bleiben noch zwei Fragen. Nummer eins ist natürlich, du hast uns, als wir das erste Mal über dich gesprochen haben im Podcast, hast du, ich glaube, auf Twitter hast du mich getaggt gehabt. Da warst du mit dem Hund spazieren. Wir teilen beide die Leidenschaft Hund. Deshalb, mit wem bist du denn gerade unterwegs?
Ich bin gerade unterwegs mit Fuchur, mit unserem Australian Shepherd. Wobei ich glaube, der hat noch gar nicht so richtig mitgekriegt, dass ich auch mit ihm spazieren gehe. Der schnüffelt hier gerade nach Rehen.
Er ist sehr süß. Du hast uns Fotos geschickt.
Der ist ausnehmend süß, aber leider weiß er das auch. Und er benutzt es sehr gerne.
Guck mal, warte, Max, zeig's dir auch nochmal, Max. Die Hundebelag.
Mit dir, mit dem Raiders-Logo.
Yes. Yes,
genau, Raiders, das ist der mit dem Raiders-Logo und mit dem St. Pauli-Trikot.
Das ist sehr, sehr süß.
Jetzt hast du einen Ecke.
Und was mich noch interessiert hat, ist deine heutige Tätigkeit, weil du hast gesagt, bei dir ist Handyverbot auf Arbeit. Heute hast du frei.
Das ist richtig.
Guck mal, ich weiß schon, ich weiß über dein Leben, so wie du über unser Leben ein bisschen Bescheid weißt, weiß ich über dein Leben Bescheid. Du hast heute schon frei, aber sonst ist Handyverbot bis um eins. Was machst du jetzt?
Im Theater ist ja nichts zu tun zurzeit, also eigentlich schon das ganze Jahr, aber irgendwo muss die Kohle ja herkommen, deswegen arbeite ich im Moment im Krankenhaus, in der Notaufnahme und in der Abstrichambulanz und mache Corona-Abstriche.
Ach nee.
Oh, ja.
Ja, bei Patienten, die bei uns auf Station eingeliefert werden und für Patienten, die eine ambulante OP haben, die müssen ja alle vorher getestet werden.
Aus welcher Region kommst du oder wo lebst du?
Ich lebe zwischen Oldenburg und Bremen.
Okay, also ganz oben im Norden. Wie ist aktuell die Situation? Also wir kriegen es ja immer nur aus den Nachrichten mit, aber wenn man jetzt schon mal jemanden an der Strippe hat, der wirklich am offenen Herzen da im Moment agiert, wie ist die Situation? Wie angespannt?
Also bei uns ist es eigentlich relativ easy. Die Zahlen sind nicht ganz so hoch, wie das vielleicht so in Ostdeutschland oder in Süddeutschland ist. Aber es ist, also gerade in der Notaufnahme, ist es natürlich ein wahnsinniger Mehraufwand, gerade dieses ganze Testen müssen. Es ist ja total sinnvoll und wir wollen das auch auf jeden Fall, um uns zu schützen. Aber was das an zeitlichem Mehraufwand einfach bedeutet.
Das heißt ja nicht, dass keiner mehr kommt, der sich aus Versehen Daumen abgeschnitten hat in die Notaufnahme, ne?
Ja, oder Leute, die einen Splitter haben. Auch das kommt vor.
Ja.
Nein, also es ist einfach ein wahnsinniger Mehraufwand an Arbeit, aber ja gut, es muss gemacht werden. Das ist das, was die Situation im Moment von uns fordert.
Sehr, sehr löblich, dass du das machst, dass du dich da quasi so spontan umentschieden hast.
Das ist echt cool.
Aber Handyverbot, aus welchem Grund?
Im Krankenhaus ist doch Handyverbot.
Naja, in der Notaufnahme kannst halt nicht mit dem Handy rumlaufen.
Okay, das ist okay, aber nicht, dass da irgendwelche Fotos oder irgendwas gemacht werden. Das wusste ich nicht.
Nein. Also das natürlich sowieso nicht, aber wenn du da am Patienten unterwegs bist, dann kannst du halt nicht das Handy.
Okay, dann ist es ist Candy Crush nicht angesagt, ich verstehe.
Nee, ist nicht so cool.
Ich kenne das noch, ich bin so selten in Krankenhäusern. Ich habe heute schon erzählt, dass ich mir das Knie irgendwie ein bisschen zerschossen habe und dann fragte mich Max, ob ich nicht zum Arzt gehen will und ich sagte, nee, warum, solange ich noch laufen kann und den Kopf nicht unterm Arm trage, gehe ich nicht zum Arzt. Aber darf man im Krankenhaus noch ein Telefon mit reinnehmen, was an ist? Früher war das so, als ich noch in Krankenhäusern war, musste man das Telefon ausmachen, wenn man ins Krankenhaus gegangen ist. Ist das heute immer noch so?
Ja.
Kriegst du das mit?
Ja, soll man.
Macht nur
tun, tut das natürlich keiner und wir können jetzt auch nicht bei jedem Patienten hinterhergehen und sagen, du, jetzt machst du aber das Handy aus.
Alles klar.
Da haben wir nicht die Zeit für.
Verstanden. Okay, das ist also wie mit dem Flugzeug, wo man immer am Anfang noch suggeriert bekommen hat, wenn sie das Telefon nicht ausmachen, stürzt die Maschine ab. Und weil man am Anfang noch nicht so richtig Bescheid wusste über die ganze Technik, dachte man, es ist wirklich so und jetzt weiß man auch, okay, die Pumpe oder die Beatmungsgerät wird nicht ausgehen, wenn das Handy an ist. Habe ich wieder was gelernt.
Nein, das Gott sei Dank nicht.
Dann sage ich ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank.
Ich danke euch, dass ich ein bisschen drüber reden durfte.
Voll.
Und ich meine, gut, vielleicht sind jetzt nicht so viele Jungs dabei, die sich dann überlegen, dass sie unbedingt demnächst mal wieder ins Ballett wollen. Aber vielleicht ist ja doch der eine oder andere.
Ich sag mal dabei. So, ihr beide, du und Max haben einen guten Anteil daran, wenn es so kommt.
Und Billy Elliot, der Film, mein Lieblingsfilm. Müsst ihr euch angucken.
Oh.
Habe ich noch nie geguckt, muss ich gestehen.
Ja, guckst du heute Abend, Icke.
Schauen wir mal.
Eigentlich wäre das auch eine total gute Date-Idee für, wenn dann doch irgendwann mal die Theater wieder aufgehen.
Oh.
Einfach mal die Süße unter den Arm klemmen und ganz klassisch ins Ballett ausführen.
So wird's gemacht.
Das finde ich geil.
Hiermit versprochen.
Ja.
Ich war in das kann ich noch schön sagen, den hau ich noch kurz raus. Ich war tatsächlich schon im Ballett in Schwanensee. Das fand ich zum Beispiel sehr schön.
Der das Weltmann. Ist es auch.
Ja, das war ich in Berlin. Genau, ja, hab ich das neu gemacht. So.
Aber du hattest noch einen Pro-Tipp, habe ich gerade noch mitbekommen.
Ja, es gibt noch einen Pro-Tipp. Wenn man nämlich überhaupt gar keine Ahnung hat von dem, was da auf der Bühne passiert und man möchte jetzt aber seiner Freundin in der Pause beim Sekt dann auch nicht unbedingt sagen, nee, war schön, aber machen wir nicht wieder, dann kannst du halt immer noch sagen, ja, es ist nicht die Fußarbeit von Baryshnikov, aber als Baryshnikov bei Sex and the City mitgespielt hat, war er ja auch kein Peter O'Toole. Ne? Einfach mal ein bisschen Name-Dropping.
Okay, das muss ich mir gleich nochmal real life anhören, wenn die Folge hochgeladen ist, aber das werde ich mir auf jeden Fall rausschreiben.
Da sage ich als Brandenburger nur, das ist eure Welt. Danke, Frederike, und hab eine schöne Vorweihnachtszeit, schöne Weihnachten. Gut, dass du das, toll, dass du das machst, jetzt in der Notaufnahme, und toi, 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 dass du gesund bleibst und ja, viel Spaß mit dem Woof.
Ja, der Woof, der steht gerade an irgendeinem Hasenkadaver.
Aua.
Ich wünsche euch auch alles Gute. Vielen, vielen Dank und macht schön so weiter.
Dankeschön.
Alles klar.
Dankeschön.
Danke, Frederike. Ciao, ciao.
Rinja hauen.
Tschö.
Tschü.
Tschö.
Nein, das ist das falsche Geräusch. Wir hören auf mit Lachen.
Ja, wir müssen die noch beschriften, die Düdelüs.
Die Düdelüs. Ja, man muss sie auf dieser Leuchtfläche umschalten. Mhm. Ich wollte eigentlich einen Sound einspielen, aber jetzt ist das Lachen geworden. Naja, was soll man sagen? Herr Dommisch, haben wir noch was auf der Agenda?
So viel, aber ich kann dir noch sagen, komm, ich guck noch mal eben mal schnell nach, was beim Vendée Globe abgeht, weil er war vorgestern, war unser Deutscher auf 7, Boris Herrmann.
Und der Führende ist, glaube ich, gestern schiffbrüchig geworden.
Nein!
Ich glaube.
Habe ich nicht gesehen.
Ja, gestern im, ich glaube,
im
Mittagsmagazin, ja.
Im Mittagsmagazin?
Ja.
Lecco mio.
Ja, ja, da war ein ganz großer Bericht und ich glaube, der da noch Führende...
Boris ist Siebter, kann ich euch sagen.
Hatte ein ganz großes Problem mit seinem Bötchen.
Denn hat Yannick Bestaven, weißt du, wie der noch hieß?
Ich möchte jetzt nichts Falsches erzählen.
Ja, okay. Jetzt ist dieses rote Boot, das ist ein rotes Boot, was jetzt vorne ist. Ich würde sagen, ich gucke da so eben
ich mal. Ich habe übrigens den Tab immer offen mit dem Live-Standing,
also auf
die Weltkarte.
Es ist wirklich so, auf meinem PC zu Hause ist das gerade ein ständiger Tab. Da gucke ich einfach eben mal rein, weil das auch so lustig ist, wenn man diese Timeline unten lang zieht, wie sich die Boote so bewegen. So war das rote? Okay, das muss ich ja nachlesen. Hat uns ein Suppi, habe ich das letzte Woche, genau, das, mit Yes We Can. Das habe ich erzählt, der Typ, der den geborgen hat, oder habe ich dir das nur auch erzählt? Das ist immer so eine Frage.
Ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht. Ich erzähl's lieber nochmal.
Oh, wir müssen in Zukunft einfach nicht mehr Vorgespräche führen.
Ja.
Und wirklich knallhart.
Einfach anfangen.
Ja, einfach anfangen, weil dann würde wahrscheinlich noch viel länger werden, dieser Podcast. Dann wird er wirklich 2 Stunden dauern. Weil übrigens, jetzt ist 13 Uhr und ich war um 10:50 hier, du warst pünktlich um 11 und wir haben jetzt locker 2 Stunden miteinander geschnackt.
Yeah.
Da waren noch X-Files dabei, aber wir haben das trotzdem getan. Also da ist jemand schiffbrüchig gegangen beim Vendée Globe und den hat der Franzose Jean Le Cam gerettet. Und der heißt, sein Boot heißt Yes We Can. Und der ist wieder hinter dem Führenden gerade. Also vielleicht hat der den wieder geborgen. Das ist ja interessant. Okay, das werde ich nochmal nachprüfen. Aber das hat uns natürlich auch ein Suppi geschrieben. Also ohne euch da draußen würde ich nicht wissen, was ich manchmal erzählen möchte, weil es viel zu viel ist. Aber wenn ihr ein Thema vorschlagt, was ich schon mal gestreift habe, weiß ich, geil, okay, das scheint wirklich jemanden da draußen auch zu interessieren, dann erzählen wir das doch einfach mal. Und deshalb sage ich mal Dankeschön.
Haben wir noch ein Zitat?
Zitat haben wir.
Ein Zitat der Woche.
Zitat haben wir. Wir haben auch geklärt, das kannst du noch, während ich nach dem Zitat gucke, sagen, wie wir über Weihnachten und Silvester weitermachen.
Genau, der 24.12., Jesus Geburtstag, ist ein Donnerstag. Das heißt, da werden wir veröffentlichen. Wir werden dann am wahrscheinlich 22. voraufzeichnen. Und am 31. zu Silvester machen wir auch eine Folge. Da sind wir wohl das erste Mal dann nicht an einem Ort.
Stimmt.
Aber das werden wir hinkriegen.
Oh yeah, baby.
Und
oh yeah,
am 7. baby. Dann auch weiter. Also wir machen eigentlich wie englischer Fußball über Weihnachten durch.
So, wir sind quasi der Boxing Day Podcast eures Vertrauens. Und warum wir das sind, ist ganz klar. Den Weg hat uns Echo Fresh geebnet. Ein fürs Geld, ein für die Kunst. Rinja hauen, Leute.
Tschüss, bis nächste Woche.